Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute im Rahmen unseres Dreisat-Sprachthemenakzentes Uns fehlen die Worte. Und die fehlen mir und meinen Gästen hoffentlich gleich nicht. Dafür sorgen unter anderem die deutschen Comedians, die Sie gleich im Film sehen werden. Wir haben uns bei Skobel gedacht, dass es bei einem Dreisat-Sprachschwerpunkt wie diesem gut sein könnte, etwas genauer zu verstehen, was Sprache eigentlich ist. Sprache dient ja nicht nur dazu, Bananen zu zählen, was bereits Affen jedenfalls rudimentär können, oder Befehle zu erteilen. Und auch nicht nur die riesige, weite Welt in einem kleinen Kopf darzustellen, obwohl das bereits eine nicht zu unterschätzende Leistung der Sprache ist. Mit Sprache drücken wir uns selber aus, unsere Gefühle, unser Wollen und manchmal sehr unbewusst auch unsere kulturelle oder soziale Zugehörigkeit. Wir alle haben Sprache schließlich erlernt. Und deshalb existiert Sprache immer auch außerhalb von uns. Sprache ist eine Grundlage unserer menschlichen Kultur. Oder wie Wilhelm von Humboldt das formulierte, der Mensch ist nur Mensch durch Sprache. In der heutigen Sendung wollen wir der Frage nachgehen, was die biologischen und neuropsychologischen Grundlagen für Sprache sind. Wir wollen weiter wissen, welche Bedingungen geschaffen werden müssen, damit Kommunikation erfolgreich ist. Dann fragen wir nach den anderen Formen der Kommunikation, wie Architektur, Musik oder Körpersprache. Und zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch vorstellen, wie man Sprache auch für seine eigenen ideologischen Ziele missbrauchen kann. Die Gäste der Sendung werden Sie heute der Reihe nach kennenlernen. Die Neurowissenschaftlerin Ina Bornkessel-Schlesewski, die Sprachphilosophin Sibylle Krämer und den Pantomimen- und Körpersprachenexperten Sami Molcho. Bevor wir uns mit diesen verschiedenen Aspekten der Sprache beschäftigen, möchte ich Ihnen gerne sozusagen mal zur Auffrischung der Erinnerung zeigen, wie man mit der deutschen Sprache umgehen und spielen kann. Wörter haben ja verschiedene Bedeutungen, die sie wie Wolken umgeben. Und diese Wolken kann man aufwirbeln, etwa indem man Sätze anfängt und anders weiterspricht, Worte verdreht oder zur Kenntlichkeit entfremdet. Freuen Sie sich auf kurze Ausschnitte aus den Programmen von Piet Klocke, Vinz Ebert, Urban Priol und Ursus und Nadeschkin. Herzlich willkommen, Ina Bornkessel-Schlesewski vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Die Kollegen haben wir ja eben gesehen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Bedeutet das, dass Ihr Gehirn irgendwie anders tickt im Vergleich zu meinem, der ich die Sprache erst später gelernt habe?
Ich würde nicht sagen, dass mein Gehirn anders tickt, aber wir wissen, dass die frühe Zweisprachigkeit auch einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt, nämlich die Fähigkeit, Informationen, die man zum momentanen Zeitpunkt nicht braucht, einfach ausblenden zu können. Das muss man ja bewerkstelligen können, um von einer Sprache mühelos in die andere wechseln zu können.
Also ich muss was wegstecken, sozusagen ausblenden, um mich auf das andere zu konzentrieren.
Genau, und das ist eine Fähigkeit, die natürlich auch in vielen anderen Bereichen sehr nützlich ist. Denn das müssen wir in unserem täglichen Leben sehr oft, ständig, genau, um Reize auszublenden, die wir gerade nicht gebrauchen können.
Also das für die, die sozusagen glauben, es ist immer noch schädlich, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen.
Genau, es ist ein riesengroßer Vorteil und es ist, glaube ich, für jeden zu empfehlen, der diese Möglichkeit haben könnte.
Wie baut sich denn Sprache auf? Wie kann man sich das vorstellen?
Nun, es gibt natürlich die Bereiche, die man ja klassischerweise auch kennt, also die lautliche Ebene, dann die Ebene der Worte. Dann wird oft quasi über die Grammatik gesprochen oder auch in der Sprachwissenschaft über die Syntax, haben wir auch gerade gehört in dem Beitrag.
Ja, also die Struktur der Sprache.
Die Struktur Syntax. Der Sprache, genau. Und da ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Punkt, wie genau diese Struktur oder wie man sich diese Struktur vorzustellen hat. Denn es ist eigentlich so, dass gerade in der Hirnforschung auch viele Theorien noch auf europäischen Sprachen basieren. Also vornehmend auf dem Englischen, aber auch zum Beispiel auf dem Deutschen. Da haben wir ein ganz, ganz eigenes Verständnis von Grammatik, vom Aufbau der Sprache. Da geht es um die Anordnung zum Beispiel der Wörter im Satz. Wenn Sie im Englischen so etwas sagen wie John loves Mary, kann es nur heißen, dass John derjenige ist, der liebt. Mary ist diejenige, die geliebt wird. Struktur, also sehr, sehr wichtig. Wir wissen aber, wenn wir mehrere Sprachen betrachten, also Sprachen, die auch etwas weiter weggesprochen werden, dass ganz andere Informationsarten, zum Beispiel ob etwas menschlich ist, belebt oder unbelebt, auch eine ganz entscheidende Rolle für den Aufbau der Sprache spielen.
Was bei uns nicht der Fall ist.
Was bei uns nicht so sehr der Fall ist, genau. Und insofern denke ich, dass das mit Einbeziehen von vielen unterschiedlichen Sprachen uns ganz neue Einblicke geben wird, auch in genau die Frage, wie Sprache im Gehirn aufgebaut ist.
Also wenn wir den Fall mal nehmen, belebt, unbelebt, so als eine Kategorisierung, über die sich dann unsere Struktur der Sprache ergibt. Wissen Sie schon, wo das dann verarbeitet wird?
Ja, und zwar gibt es, wie bei fast allem in der Sprache, natürlich ein verteiltes Netzwerk. Also wir wissen ja, dass die Sprache in vielen unterschiedlichen Hirnarealen verarbeitet wird, die miteinander zusammenspielen. Und es gibt mindestens zwei Areale, die zum Beispiel an Belebtheit im grammatischen Sinne beteiligt sind bei der Verarbeitung. Und das sind auch die beiden Klassiker, nämlich eigentlich das Broca-Areal und das Wernicke-Areal.
Also hier an der Seite.
Genau, einmal hier vorne und einmal ein bisschen weiter hinten. Beim Broca-Areal geht es wirklich um die Anordnung, also die Sequenzierung. Was kommt zuerst im Satz? Dieses Areal springt eigentlich immer an, wenn die Anordnung der Wörter im Satz ein wenig ungewohnt ist. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel nicht sagen, der Gärtner besucht den Hausmeister, sondern den Hausmeister besucht der Gärtner, also das Objekt zuerst, finden Sie erhöhte Aktivierung in diesem Areal. Sie finden aber auch erhöhte Aktivierung in diesem Areal, wenn Sie die Reihenfolge unbelebt vor belebt haben. Also zum Beispiel, der Hut wurde dem Gärtner gestohlen, anstelle von dem Gärtner wurde der Hut gestohlen. Das heißt, hier verhält sich die Belebtheit genauso wie diese grammatischen Kategorien, wie Subjekt oder Objekt. Dann gibt es noch das zweite Areal, nämlich das Wernicke-Areal. Da geht es um die Beziehung der unterschiedlichen Handlungsteilnehmer im Satz. Dort haben Sie immer relativ wenig Aktivität, also es ist einfach zu verarbeiten, wenn zum Beispiel ein Mensch auf etwas Unbelebtes einwirkt.
Ich nehme das Glas.
Genau. Also die Welt ist sozusagen in Ordnung. Sie als, als Mensch, als denkendes, handelndes Wesen, als idealer Handlungsverursacher wirken auf etwas ein, was sich sozusagen nicht wehren kann. Mhm. Wenn Sie aber eine Handlung haben, die zwei Personen involviert oder gar etwas Unbelebtes, was auf etwas Belebtes einwirkt, der Stein schlug den Gärtner, dann finden Sie dort erhöhte Aktivierung. Also immer, wenn die Relation zwischen den Handlungsteilnehmern von dieser idealen von dieser idealen Welt sozusagen abweicht.
Was ich spannend fand, war, dass man weiß, dass es also Zusammenhänge zwischen Sprache und Musik gibt, dass also Kinder zum Beispiel, die viel Musik machen, ein besseres Sprachgedächtnis haben, komplizierter aufgebaute Sätze besser verstehen können. Woran liegt das?
Nun, ich denke, dass die Sprache und die Musik sich auf jeden Fall eines teilen, nämlich dass sie quasi auf die kombinatorischen Fähigkeiten zurückgreifen, die wir als Menschen ja unbestritten haben. Da gehört sicherlich auch die Mathematik dazu. Und da gibt es natürlich ein Netzwerk im Gehirn, welches unter anderem auch wieder dieses Broca-Areal umfasst, Sequenzierung und so weiter, welches sich mit solchen Bereichen beschäftigt oder welches spezialisiert ist auf genau diese Kombinatorik. Mhm. Und insofern, wir wissen, dass Musik und Sprache beide eben dieses Netzwerk aktivieren und damit ist der Zusammenhang, glaube ich, auch zumindest in diesem Bereich relativ klar.
Für mich ist das ja ein absolutes Mysterium. Also ich meine, Sie haben es ja eben gesagt, verschiedene Gehirnbereiche arbeiten zusammen in Echtzeit. Ja. Wir kriegen die Zeitverzögerung überhaupt nicht mit. Sie haben eben so ein paar Beispiele genannt, also die Sprachmelodie spielt eine Rolle, der Aufbau und so weiter. Gibt es da schon sowas wie so eine Landkarte, die Zeiten, auf der sozusagen die Zeiten ablesbar sind und die ganzen Interaktionen?
Die gibt es schon. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt, genau zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber eine grobe Landkarte gibt es auf jeden Fall schon. Ja. Und diese Landkarte ist tatsächlich rasant schnell. Also alles Entscheidende, was passieren muss, damit Sie ein Wort, welches ich jetzt in einem laufenden Satz von mir gebe, alles, was Sie brauchen, um es richtig verstehen zu können, wenn ich den Satz dann auch richtig zu Ende bringe.
Bringen Sie.
Das geschieht innerhalb von 500 Millisekunden, also einer halben Sekunde. Ja? Also innerhalb von ungefähr 100 oder 150 Millisekunden haben Sie bereits erfasst, um was für ein Wort es sich handelt. Ob es ein Substantiv ist oder ein Verb, zum Beispiel. 100 Millisekunden ist die Zeit, die ein Sprinter braucht, um sich von den Startblöcken zu lösen. So schnell geht es. Dann nach ungefähr 200 Millisekunden gehen andere Aspekte los. Also da fangen Sie an, Verknüpfung aufzubauen, also Bedeutungsverknüpfung aufzubauen. Zum Beispiel die Handlungsrelation im Satz, die ich gerade beschrieben habe. Oder formale Relationen wie die Frage, ob ein Subjekt mit dem Verb übereinstimmt. Der Mann läuft, die Männer laufen, so etwas, ob das übereinstimmt. Das passiert zwischen ungefähr 200 und 500 Millisekunden. 200 Millisekunden brauchen Sie in etwa, wenn Sie Golf spielen, um Ihren Golfschläger zu schwingen und den Ball zu treffen. So schnell geht das. Nach 500 Millisekunden, wie gesagt, sind eigentlich all diese Relationen schon aufgebaut. Und danach geht dann im Prinzip das los, was bewusst auch wahrgenommen wird. Das heißt, diese ganzen Schwierigkeiten, die manchmal entstehen, die uns über Sprache erst nachdenken lassen.
Das sind vorher schon.
Nicht unbedingt. Also die wir wirklich wahrnehmen, die kommen erst danach.
Ja, die wir wahrnehmen.
Genau.
Aber wenn vorher schon aussortiert worden ist.
Genau. Also wenn vorher alles gut ging.
Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank. Wir reden gleich weiter. zur Philosophie kommen wir jetzt. Und es ist schon erstaunlich, dass sich Philosophen über Jahrhunderte die Köpfe über alle möglichen Themen zerbrochen haben und ihnen bis auf wenige Ausnahmen dabei eine entscheidende Tatsache nicht so ganz klar war, dass nämlich all das, all dieses Denken nur innerhalb einer Sprache möglich ist und diese Sprache auch die Grenzen unserer Welt, nämlich der formulierbaren Welt, bedeutet. Wir denken, die Dinge hätten ein Wesen, einen Kern. Warum? Weil die Sprache uns verführt, anzunehmen, es gäbe die Existenz von einem Sofa, einem Glas, einem Tisch oder was auch immer, genauso wie es die Existenz von abstrakten Dingen wie Liebe oder Gott gibt. Tatsächlich sollte man sich hüten, dieses Fischernetz der Sprache, so sehr wir auch darauf angewiesen sind, einfach über die Dinge zu werfen, in der Hoffnung, damit die Fische, also die Dinge, ihr Wesen einzufangen. Vieles entzieht sich nämlich der Sprache. Und vor allem funktioniert Sprache oft ganz anders, als wir das annehmen. Wir haben es ja eben schon zum Teil gehört. Deshalb gibt es Sprachphilosophen. Hier eine kleine Einführung in die Sprachphilosophie. Herzlich willkommen, Sibylle Krämer.
Hi.
Professorin, sollte ich vielleicht noch sagen, für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Und Ihr Arbeitsschwerpunkt, das sind die Zusammenhänge zwischen Mathematik, formalen Symbolgebrauch, Erkenntnistheorie, also Sprachphilosophie. Wir haben eben kurz gehört vom Linguistik-Turn, also der Wende sozusagen zur Sprache. Was ist denn das gewesen?
Ja, es hört sich sehr merkwürdig an, aber ursprünglich haben die Philosophen sich ja mal überlegt, wie ist unsere Welt beschaffen? Das war vor allen Dingen in der Antike und dann in der frühen Neuzeit haben wir uns gefragt, was eigentlich bedeutet erkennen und wieso können wir überhaupt erkennen? Und plötzlich im 20. Jahrhundert wurde wirklich die Sprache entdeckt als vielleicht der Schlüssel, der uns die Tür aufschließen kann zu solchen Fragen, wie erfahren und sehen wir eigentlich die Welt und auch, was können wir erkennen oder auch vielleicht nicht erkennen. Aber ich glaube, noch wichtiger, Herr Skrobel, war die Tatsache, dass man plötzlich sah, dass Sprache nicht nur ein Instrument ist, um zu entdecken und zu erkennen die Welt, sondern tatsächlich um zu handeln. Das heißt also, der Philosoph Austin hat etwas gemacht, was der Philosophie sehr selten passiert. Er hat nämlich Entdeckungen gemacht und er ist darauf gestoßen, dass es bestimmte Äußerungen in der Sprache gibt, die das, was sie besagen, zugleich auch vollziehen und vollstrecken.
Also wenn ich mich daran erinnere, so ein Beispiel ist, wenn ich sage, ich verzeihe dir, dann geschieht das, wovon die Rede ist, exakt indem ich davon rede.
Genau, also nicht nur als eine Folgewirkung, sondern genau indem der Richter etwa im Namen des Volkes das Urteil fällt, indem in der Heiratszeremonie das Ja gesprochen wird, genau dadurch verändert sich der soziale Status von Menschen. Also das, was Personen sind und welche Rolle sie in der Gesellschaft haben, wird auch bestimmt dadurch, wie die Sprache beschaffen ist, mit denen wir mit Personen umgehen. Gerade also zum Beispiel der Umstand, dass wir auch durch Sprache verletzen können. Denn es ist ja
oft am meisten sogar. Klar, man kann sich körperlich verletzen, aber nichts trifft ja so wie ein gemeines Wort, was so ganz zielgerichtet brutal fasst.
Die Zunge ist manchmal immer noch das schärfste Schwert, übrigens nicht zuletzt auch bei den Frauen selber. Und eigentlich ist es erstaunlich. Die Philosophie hat immer damit zu tun, dass etwas, das uns selbstverständlich ist, in Frage gestellt wird. Und eigentlich scheint es selbstverständlich, dass, sagen wir mal, das Wort Holzklotz nicht von der Autobahnbrücke geworfen werden kann, dass der Begriff Hund nicht bellt. Aber es ist merkwürdig, dass es bestimmte Äußerungen gibt, denken Sie auch an Kriegserklärungen, Kündigungen, die genau das, was Sie besagen, auch vollziehen können.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum uns besonders Sprache so trifft?
Ja, ich denke schon. Denken Sie mal daran, dass wir alle einen Namen tragen. Also bevor wir überhaupt eine Eigenart entwickeln konnten, psychisch und in unserer Entwicklung, sogenannten Sozialisation, haben wir einen Namen erhalten. Und ich glaube, dass der Mensch ein Wesen ist, das Zeit seines Lebens darauf angewiesen bleibt, durch diesen Namen auch angesprochen zu werden. Das heißt also nicht einfach, dass wir sprechen können, sondern dass wir Wesen sind, die durch Sprache angesprochen werden. Das ist eigentlich das Besondere der Sprache.
Das klingt geradezu theologisch, weil wenn man also theologisch denkt, am Anfang war das Wort, das im Grunde genommen durch das Wort die Person erschaffen wird. Also ich meine, das sind ja ganz originär jüdisch-christliche Denkmodelle.
Ja, da fällt mir übrigens der junge Walter Benjamin ein. Als Gott sprach, nach der Bibel wurde die Welt, erstand die Welt. Und der junge Benjamin sagt, aber mit dem Sündenfall hat der Mensch diese performative Kraft der Sprache gerade verloren. Mhm. Und fortan wurde die Sprache für den Menschen zu einer Form, die Welt zu beurteilen. Also nicht mehr zu erschaffen, sondern nur noch zu beurteilen. Mhm. So hat jedenfalls Benjamin die Rolle unserer Sprache gesehen. Wir haben diese urtümliche Kraft durch Sprache zu erschaffen verloren, um fortan zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und zu urteilen. Aber jetzt im 20. Jahrhundert, wenn man so will, hat Austin ja vielleicht das Göttliche im menschlichen Sprachgebrauch entdeckt. Er hat also entdeckt, dass Sprache wirklich etwas ist, um Welt nicht nur zu beschreiben, zu charakterisieren, sondern hervorzubringen.
Also ich hab noch mal eine Frage zu der Erkenntnis. Also wir haben ja eben auch in dem Gespräch gehört, dass sozusagen diese Grundstrukturen ganz fast schon hardwaremäßig in uns verankert sind. Ja. Jetzt kennen Sie sich auch diese Beispiele aus der Hopi-Sprache, aus den Aborigines, die also ein Ding, ein Gegenstand ganz anders denken, weil er sozusagen als Zeitverlaufsform gedacht wird. Wir denken ja, das Wasserglas hier, ne, ist eine feste Substanz. Das macht ja einen riesigen Unterschied, ob ich denke, es gibt ein Wesen der Dinge, einen Wesenskern, oder ob ich sage, das löst sich alles auf. Die Bedeutung steckt allein in der Sprache, und wenn ich den Gebrauch der Sprache analysiere und verstehe, dann weiß ich, was die Dinge sind.
Ich meine, genau das war die Idee des späteren Wittgenstein. Also nicht davon auszugehen, dass die Worte da sind und eine feste Bedeutung haben, die sie Huckepack tragen oder so, als ob sie kleine Vehikel wären, die ihre Bedeutung immer mit sich führen. Sondern Wittgenstein hat entdeckt, dass die Bedeutung der Worte wirklich nur in der Situation des Gebrauchs entstehen. Es kommt immer darauf an, wer zu wem was in welchem Ton wann und wie sagt. Ein ungemein komplexes Gefüge von Bedingungen, die bestimmen, was überhaupt ein Wort bedeutet. Also denken Sie nur mal an das Ich-Sagen. Mhm. Jedes Mal, wenn Ich gesagt wird, hat dieses Ich eine andere Bedeutung.
Klar, worauf bezieht sich's?
Und das ist zwar eine Radikalform, in der die Sprache sich als wandlungsfähig zeigt, aber im Grunde genommen, oder denken Sie an Metaphern. Also die Tatsache, dass Pascal die Menschen als denkende Schiffrohr bezeichnet und wir in der Lage sind, das zu verstehen. Mhm. Oder Quintilian von einer lachenden Wiese spricht, aber wir wissen, Lachen ist eine Eigenschaft des Menschen und keines anderen Dings. Und dennoch können Menschen eine solche Wendung verstehen. Das ist eigentlich das Geheimnis der Sprache, dass die Worte genau keine feste Bedeutung haben, sondern dass sie tatsächlich in der Lage sind, kreativ in ihrer Bedeutung sich zu verändern, abhängig eben vom Gebrauch.
Ganz herzlichen Dank. Auch wir reden gleich weiter. Schon. Ja, das war's schon. Ja, bei uns geht das immer ganz schnell. Gleich können wir nochmal miteinander ein bisschen ausführlicher reden. Wenn Sprache immer Teil einer Lebensform ist, dann ist klar, dass Sprache mehr ist als das, was wir verbal sagen. Haben wir ja gerade gehört. Das hat auch eine Bedeutung. Oder das zum Beispiel hat eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung. Das sogenannte Nonverbale gehört ganz wesentlich zur Sprache. Gebäude verraten etwas über ihre Besitzer. Musik verrät, wie jemand sich fühlt. Und die Bewegung, die Körpersprache eines Menschen, ist ganz wesentlich, um ihn zu verstehen. Drei Aspekte der nonverbalen Sprache, die wir Ihnen jetzt mal im Rahmen unseres Dreisat-Themenakzentes Uns fehlen die Worte ausführlicher vorstellen wollen. Ja, ich freue mich, dass er jetzt selber da ist. Sami Molcho, herzlich willkommen. Regisseur, Pantomime mit Weltruf, sollte man schon sagen, Experte für Körpersprache. Über das Thema haben Sie auch eine Menge Bücher geschrieben. Was macht denn Körpersprache eigentlich aus?
Erstmal, ohne Körper keine Sprache, würde ich sagen. Weil alles, was geschehen, ja, können wir wahrnehmen und zum Ausdruck bringen über unsere Körper. Und man darf nicht vergessen, die verbale Sprache ist eine sekundäre Sprache. Schon allein das Wort Begriff, inhaltlich abstrakt, aber zeigt auf das Greifbarkeit. Es heißt, wenn ich sage ein Wort, dass wir keine Abmachung haben vorher, und sie ruft weder Assoziation, noch ein Bild, noch ein Erlebnis, dann bleibt sie eigentlich bedeutungslos.
Was ist denn mit solchen Sachen, wie wenn ich sage, dieses Hemd ist rosa? Da haben sich ja die Philosophen früher drüber gestritten. Warum stimmen wir da überein? Wissen wir überhaupt, dass wir übereinstimmen, wenn ich rosa sage, ob wir beide dasselbe damit empfinden?
Also ob das genau dasselbe können wir nicht sagen. Ja? Mhm. Weil erstmal, wir kommen hier etwas von der Sprache. Wir können nur nehmen eine Reihe von Farben, und wenn wir sagen rosa, der Abmachung zwischen uns.
Also Konvention.
Es ist erstmal eine Konvention und eine Abmachung. Wahrscheinlich werden ein Großteil der Leute greifen an den Ball, der etwas rosa ist. Und so weiter. Die Körpersprache hat trotzdem als Unterschied. Körpersprache ist das, was passiert und geschieht hier und jetzt. Mhm. Also sie steht nicht nur für etwas, ja, sondern sie tut. Mhm. Und da kann ich nur sagen, am Anfang war nicht das Wort, sondern am Anfang war die Tat. Weil das ist der Satz ist falsch, weil er sagt, am Anfang war der Tod und der Wort und der Wort war Gott. Gott ist ein Geschehen. Ja? Ja. In der Alte Testament steht, fängt das an, Gott schuf Himmel und Erde. Also schuf ist wieder eine Aktion. Es heißt, wir reagieren auf Aktionen, wir nehmen teil an Aktionen. Der Körper, wenn ich sage, ist der Handschuh der Seele, es ist nicht anders. Der Körper reagiert, ja, und als Mensch, ja, es ist nur Gefühle. Das Gefühl verursacht in uns Bewegung. Ja, weil wenn ich Angst habe, automatisch das gesamte System organisiert sich, Blut in der Füße zu wegrennen, die Augen suchen versteckt oder ja, eine Flucht weg, ja, und so weiter und so weiter. Es heißt, ein Gefühl, seine Funktion ist, Bewegung zu machen. Es heißt, Ausdruck oder jede andere Form, ja, wenn man sagt, sozusagen der Ausdruck, ja, braucht man 1000 Wörter, der Schmerz, den der Gesicht macht. Die Literatur kann eine schwache Versuch zu machen, das zu beschreiben. Leuchtende Augen, verliebte Leute oder ein Kind, die etwas glücklich ist. Ja? Es ist ein Geschehen in ihm, die verursacht bei ihm eine Bewegung. Und das ist, was wir sehen in der Körpersprache.
Was ich mich immer gefragt hat, jemand wie Sie, der das studiert hat, also der einerseits den Ausdruck machen kann, andererseits aber auch den Ausdruck in anderen Menschen sieht. Und wir signalisieren, also wir reden ja ständig in Körpersprache, sind uns dessen oft nicht bewusst. Lesen Sie von anderen Menschen noch was, was ich zum Beispiel nicht trainiert darin, in so einem Gespräch nicht mitbekomme? Also können Sie so einen Subtext lesen?
Ich nehme an, also das selbstverständlich ein geschultes Auge sieht mehr in Details. Also was der andere vielleicht empfinden aus dem Bauch raus, wie man sagt. Also ich kann mehr verstehen. Unsere Probleme, die versuchen dauernd zu urteilen, richtig oder falsch, anstatt einfach zu nehmen, etwas, das ist eine Aussage. Nur meine Einstellung dazu kann von richtig oder falsch sein. Selbstverständlich ist ein Detail, weil ich spreche nicht von Physiognomie. Körpersprache ist Bewegung. Und eine Bewegung, die ich mache, hat eine Bedeutung. Ja? Das heißt, ich habe einen Gewinn oder einen Verlust. Warum investiere ich in diese Bewegung? Was gibt es mir? Genauso kann ich sagen, in unserer zivilisierten Welt, ja, was hemmt mich, gewisse Sachen zu machen? Ja? Also soziale Druck, Hemmungen, Unterdrückung und so weiter. Das heißt, wenn das, was ich mache, hat einen Teil von mir, kann ich sagen, der Körper ist der größte Schwätzer aller Zeiten. Er hört nie auf, etwas zu sagen, ob wir wollen oder nicht.
Kann ich lernen, dieses ständige Sprechen des Körpers so in den Griff zu kriegen, dass er wirklich nur noch das sagt, was ich will in dem Moment?
Nein. In dem Moment empfinden wir nicht. Weil im Moment, dass wir empfinden etwas, ja, automatisch ist eine Bewegung da. Das heißt, nur wenn jemand spricht und er ist nicht involviert und empfindet gar nicht, dann ist egal, was er sagt.
Also Schauspieler müssen dann auch dementsprechend eigentlich diese Emotionen abrufen, wenn sie spielen.
Das A und O in einem Schauspiel ist, was wir nennen, Sensor Memory. Es heißt, in seine Erlebnisse hervorzurufen, Erlebnisse, die er dann umleitet in den Charakter.
Ich habe immer das Gefühl, also wenn ich Politiker im Fernsehen beobachte, dass das so bestimmte einstudierte Gesten oft sind, von denen man wahrscheinlich glaubt, dass man sie annehmen muss, um bestimmte Dinge zu sagen. Aber die sind dann nicht empfunden, oder?
Nein, das sieht man doch sofort. Das ist geklebt. Das ist eine Montage. Ja, von der anderen Seite selbstverständlich, die Körpersache sagt über die Person, seine Einstellung. Ja, wenn die Frau Merkel dauernd spricht, wie sagt man, wie ein Hampelmann mit beiden Händen, ja, nie differenziert. Es heißt, sie ist kanalisiert, ja, sie denkt nur in bestimmte Schienen, ja, und kann nicht differenzieren ein bisschen zwischen Gefühl und Ratio, die auch in Widersprüche stehen können und so weiter. Nicht, dass sie das nicht empfindet, sie blockiert es, als Beispiel.
Wenn ich sowas jetzt lernen würde, also dass ich mir wirklich klar mache, also du redest nicht immer so, sondern ja, irgendwie differenzierter, verändert mich das dann auch im Laufe der
Zeit? Selbstverständlich. Es verändert, weil du tust es. Ja. Schau, wenn jemand lebt mit virtuellen Ängsten, was ich nenne, wir sind erzogen, normalerweise immer mit Angst, vertrau keinem Mensch, mach das nicht, Vorsicht und so weiter. Und ich sage ihm, geh, mach so. Er sagt, bist du verrückt? Es gibt Feinde draußen. Das heißt, es werde bei ihm, wenn er breiter geht, liefert er den Bauch. Ja? Also er ist nicht geschützt. Das heißt, wenn der innen sagt, aber es gibt Feinde drinnen, es gibt schon einen Widerspruch und einen Konflikt in seinem eigenen Körper. Und das sieht man, der Konflikt. Ein Konflikt ist Gefühl ist Bewegung.
Okay. Wir reden auch gleich weiter, alle zusammen. Man kann darüber streiten, ob die Sprache in erster Linie erfunden wird, damit Menschen einander verstehen, zueinander finden oder damit sie ihre tatsächlichen Gefühle besser voneinander verbergen können. Wir haben gerade gelernt, das geht nicht wirklich. So oder so kann Sprache einem Zweck dienen. Wenn ich sage, ich verzeihe dir, auch darüber haben wir eben schon geredet, dann geschieht genau das, wovon die Rede ist, in diesem Sprechen selber. Man redet daher auch von einem Sprechakt. Andererseits kann ich Sprache auch benutzen, um Menschen zu manipulieren oder in einer milderen Form, wie im Theater, zu erfreuen. Ich meine, das ist schwer, nach diesem Dokument da so einfach im Studio drüber zu reden.
Es muss nicht über den Inhalt, aber dass jeder Redner im Prinzip versucht, die Gefühle zu bewegen an die Leute. Ihr Engagement ist die Gefühle. Es heißt, wenn er jetzt spricht in dieser Form, er appelliert nicht mit dem Wort, er appelliert in der Gefühl von diesem Menschen. Wenn nur die Gefühle bewegen etwas in sich. Wenn er die gleichen Wörter sagt, nur Wörter in eine lineare Form, es wird nichts bewegt, passiert gar nicht.
Bei Busch war das eben ein bisschen anders, das Beispiel. Also indem man Achse des Bösen, diesen Begriff, den hat er ja kreiert, diesen Begriff einführt, schafft man natürlich Unterscheidungen, die dann auch Gefühle wieder hervorrufen sollen. Wenn ich Sie das mal fragen darf als Neurowissenschaftlerin, wie eng ist denn die Verbindung zwischen Sprache und Emotionen? Also Sami Molcher hat eben gesagt, sie ist super eng, sehr eng durch die Körpersprache.
Nun, Sprache kann natürlich ganz, ganz viele Assoziationen hervorrufen. Also Sprache kann Emotionen hervorrufen, Sprache kann natürlich auch noch andere Bilder hervorrufen. Ein Wort, welches sehr, sehr gegenständlich ist, ruft auch Aktivierung in Bereichen des Gehirns
räumliche
hervor.
Genau.
Ein Handlungswort ruft unter anderem Aktivierung im motorischen Kortex hervor. Also genauso wie Wörter, wie Sprache diese vielfältigen Assoziationen im Gehirn hervorrufen kann, ist sie natürlich auch an die Emotionen geknüpft und damit natürlich auch an die Bereiche des Gehirns, die für die Verarbeitung von solchen Reizen verantwortlich sind.
Das heißt
sind.
Konkret rhetorisch, also wenn ich immer wieder Hass sage und in meine Rede einbaue, ruft das auch die entsprechenden Gefühle stärker wach?
Ja. Genau, das hatte etwa der Philosoph Pascal gesagt, wenn wir den Glauben erringen wollen, wir müssen uns nur oft genug hinknien und die innere Einstellung kommt schon. Das ist sicherlich übertrieben. Aber diese Idee, dass durch Verhalten des Körpers seelische Zustände zu beeinflussen sind, die hat natürlich Hand und Fuß und die machen wir auch alltäglich, diese Erfahrung. Also insofern, aber noch einmal etwas zu den Emotionen. Ich glaube, jede Äußerung hat ein Doppelleben. Sie sagt etwas, gibt eine Mitteilung kund, aber sie tut auch etwas, indem sie immer ein Verhältnis zu dem Angesprochenen eingeht, positiv oder negativ. Und diese Beziehungsdimension, die jeder Äußerung notwendig diese Äußerung mit begleitet, glaube ich, die ist natürlich ohne Gefühle überhaupt nicht zu verstehen. Sie ist die Ebene des Appells, des Affekts, der Nähe und der Ferne, die wir zu dem anderen einnehmen, indem wir ihn ansprechen oder von ihm angesprochen werden.
Wobei also politischer Diskurs eigentlich im Wesentlichen davon lebt, scheinbar sehr informativ zu sein und sagen wir mal, analytisch, kühl, während eigentlich dauernd die Beziehungsebene angesprochen wird.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das hatte schon Nietzsche gesehen, die sprach etwas Dionysisches. Dionysisch heißt vergemeinschaftend. Also sie ist auch ein Organ, um wirklich Gruppen zusammenzuschmieden, in dem ein Rhythmus, die Körper ergreift, in dem die Stimme übrigens nicht umsonst immer über Lautsprecher verstärkt im Faschismus. Also ich glaube, man kann die Massenwirkung dieser Art von Sprechen nicht verstehen, wenn man nicht auch die technischen Medien mitbedenkt. Tatsächlich ist diese Stimme eine Lautsprecherstimme. Und gerade auch die Lautsprecher wirken auf den Körper, wirken auf das Zwerchfell. Man muss das so in dem Zusammenhang auch sehen.
Ja, also was Sie gerade gesagt haben mit dem Zusammenschmieden von Gruppen, das ist ja nicht nur etwas Rhythmisches, sondern auch etwas, was die Sprache in sich bedingt. Also wenn ich dieselbe Sprache spreche wie jemand, das ist ja auch eine große emotionale Bindung. Das heißt, ich nutze ja auch Sprache, um mich zu identifizieren mit einer bestimmten Gruppe oder mich eben auch abzugrenzen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich als Einwanderer mich in einem Land befinde, in dem ich zum Beispiel gar nicht wirklich sein möchte, ich pflege meinen Kulturkreis, ich nutze meine Sprache, um mich mit dieser Gruppe zu identifizieren und eben möglicherweise auch abzugrenzen.
Ich habe hier erstmal das Wort Emotion, also gesagt, emotional. Emotion ist in Bewegung setzen. Es heißt, wenn etwas mich nicht bewegt, dann ich bin gleichgültig. Und dann ist mir egal, ob das Wort gesprochen ist oder nicht. Aber wenn du sprichst von Fremdsprachen, in eigene Sprache sozusagen unanständige Wörter zu sagen, haben wir eine Hemmung. Die gleichen Leute, wenn sie als Touristen in einem anderen Land sind, haben keine Probleme und keine Hemmung, die gleichen Wörter zu sagen in einer Fremdsprache.
Weil sie keine Beziehung dazu haben.
Weil sie, genau, was ich sage, keine Beziehung. Und Beziehung ist immer Gefühl, Körper, erlebbar.
Das heißt, Rhetorik muss im Grunde genommen, also Rhetorik als Kunst der Sprache, muss im Grunde genommen immer über das rein Verbale hinausgehen und nicht nur studieren, wie ich durch Worte Gefühle, Bewegung hervorrufen kann, sondern eben auch durch Gesten und so weiter. War, glaube ich, klassischerweise nicht so, oder?
Ja, doch. Also ich glaube, man hat seit Aristoteles immer gesagt, die Sprache ist eigentlich dazu gut, um die Welt zu erkennen. Glaubt also, Sprache wäre immer nur ein Erkenntnisinstrument. Aber Aristoteles hat gerade auch eine Rhetorik hinterlassen, die nur sehr spät auch dann wirklich wieder entdeckt worden ist. Und in dieser Rhetorik, da geht es auch wirklich um die stimmlichen Dimensionen. Da geht es um genau den Gebrauch der Sprache, der scheinbar erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt worden ist. Aber eigentlich ist tatsächlich die Rhetorik die Tradition im Abendland, in der dieser Gebrauchsaspekt der Sprache immer schon lebendig war. Wir überzeugen. Sprache.
Also ich kann sagen, einfach zeigen eine Sache. In Israel zwischen Shimon Peres und Netanyahu bei der Wahl.
Ja, ja.
Der Shimon Peres, eine kalte Person, intellektuell, spricht vernünftig. Netanyahu saß daneben und hat nur das gemacht. Unsere Kinder. Außer, egal was der andere gesagt hat. Es hat der Emotionen in eine Spannung von einem Land hervorgerufen. Und niemand hat mehr gehört, was der andere gesagt hat.
Ja, ja.
Uns fehlen die Worte, heißt ja der Themenakzent heute Abend. Und uns fehlen die Worte heißt auch unsere Aktion, der Dreisatz-Sprachwettbewerb, ist Ende Dezember, genau bis zum 31.12. Können Sie uns Vorschläge schicken für Begriffe, für Worte, die in der deutschen Sprache fehlen? Denn die deutsche Sprache hat nicht alles im Begriff. Die uns fehlenden Dinge oder Worte finden Sie auf unserer Internetseite beschrieben und wir warten auf Ihre Lösung, Ihre Wortvorschläge. Eine prominente Jury übrigens wird dann aus Ihren Einsendungen die 25 besten Vorschläge auswählen und in einem Buch vorstellen. Auf die Gewinner des Wettbewerbs warten attraktive Preise.
Uns fehlen die Worte. Können Sie uns helfen? Zum Beispiel die Hits der 70er, 80er und 90er. Kennen wir. Aber die Hits unseres Jahrzehnts, die Nuller? Oder nehmen wir das Brötchen? Außen die Kruste. Und das Innere? Fehlanzeige. Helfen Sie uns und erfinden Sie neue Wörter. Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge per Mail an wörter@dreisat.de oder per Post an Dreisat 55 100 Mainz. Die knackigsten Vorschläge werden prämiert.
Also, was wir suchen, sind Ihre Worte, Ihre Vorschläge, etwa für den Umstand, dass jemand nicht schmecken kann. Geschmacklos ist er ja nicht notwendigerweise. Oder wie nennt man den zweiten und vierten C? Für andere gibt es Wörter. Weitere Beispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei meinen Gästen bedanken. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es um 22.25 Uhr weiter mit der Dokumentation Sprachlos, wenn plötzlich die Worte fehlen. Hintergrund dieses Films ist die Jahr für Jahr steigende Zahl der Menschen, die an sogenannten Aphasien erkranken, also an Sprachlosigkeit. Zurzeit sind das rund 80.000 Menschen. Einige dieser Schicksale stellen wir Ihnen in unserem Dokumentarfilm vor. Die nächste Skobel-Sendung, die gibt's erst in 2 Wochen wieder, dann zum Thema Afrika. Bis gestern Abend hatten wir nämlich die Ehre, als einziges Kamerateam Bundespräsident Horst Köhler auf seiner Reise nach Nigeria zu begleiten. Eine spannende Zeit in einem Land, das in vielen wegweisend ist für das aufstrebende Afrika. 2 Wochen, spannende Bilder und Themen zu Afrika und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.